Deutschlandfunk. Kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Der kranke Mann Europas ist wieder in aller Munde, vorbei der jahrelange Aufschwung. Schlimmer noch, Deutschland tut sich offenbar schwerer als die Nachbarländer mit der Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs und dem Umbau der Wirtschaft in Richtung Digitalisierung und Energiewende. Das Schreckgespenst der Deindustrialisierung geht um. Jahre bzw. jahrzehntelang verschleppte Reformen machen sich jetzt bemerkbar unangenehm, auch für die lange regierende Union. Und die Ampel macht auch in dieser Situation, was sie besonders gut kann: streiten. Denn Vorschläge für den richtigen Weg aus der Krise gibt es viele. Brauchen wir den Industriestrompreis, ein Konjunkturpaket oder muss die Schuldenbremse weg? Und wie kann der Umbau der Wirtschaft allgemein beschleunigt werden? Stichwort Deutschlandtempo. Viele Themen für unsere Diskussionsrunde heute. Inflation und Nullwachstum. Wie kommt Deutschland aus der Krise? Aber wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp. 01735690322 ist die Nummer der Wahl. Auch das wiederhole ich nochmal. 01735690322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung wie immer von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
Schmidt, Frankfurt. Ehrlich gesagt, solange wie ich lebe, jammert die Wirtschaft. Dann fordert sie permanent Planwirtschaft und predigt Marktwirtschaft. Aber wie ich mich auch erinnere, hat sie uns Wohlstand versprochen. Dann bitteschön, liebe Wirtschaft, dann erfülle doch das Versprechen.
Frau Kruse-Zeiss aus Aue bei Freiburg. Ich glaube, dass diese Überregulierung, die überall aus der Wirtschaft berichtet wird, ein großer Bremsklotz ist. Und ich glaube, dass die politische Situation mit einem permanenten Anstieg der rechten Investitionen in Deutschland bremst.
Wie Herzau, Berlin-Tempelhof. Ich denke, jetzt wird alles einfach erstmal nur auf dem Normalmaß zurechtgeruckelt. Wirtschaft kann eben nicht nur wachsen. Wir müssen uns auch mal ein bisschen über unser Konsumverhalten überdenken und mal ein bisschen bewusster konsumieren wieder. Ich denke, das wird sich aber wieder alles regulieren.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Deutschland kommt dann aus der Krise, wenn wir endlich eine verlässliche Regierung statt dieser Chaostruppe haben, wie sie zum Beispiel mit dem Heizungsgesetz zutage getreten ist. Wir haben eine wenig industriefreundliche Regierung und wenn es so weitergeht, wird Deutschland deindustrialisiert.
Guten Morgen, Müller aus Berlin. Das weiß wahrscheinlich Otto Normalverbraucher nicht zu beantworten, aber man fragt sich eigentlich, wissen das die ganzen Minister? Der Finanzminister ist doch sicherlich ein Jurist, oder? Der Wirtschaftsminister ist ein Philosoph, will damit sagen, man hat kein Vertrauen in Inkompetente oder eben in Menschen, die als Autodidakten durch die Gegend wandern.
Soweit unsere Hörerinnen und Hörer. Ich muss jetzt direkt mal klarstellen, Christian Lindner ist kein Jurist. Soweit ich weiß, Herr Huben, was ist Christian Lindner?
Hat Politikwissenschaftler.
Politikwissenschaftler. Also immerhin, das wollen wir direkt mal klarstellen. Aber es sind viele Stichworte gefallen, auf die wir eingehen wollen in der nächsten anderthalb Stunden: Verantwortung der Wirtschaft, Überregulierung, die Chaosampel, das fiel auch. Viele Fäden, die wir jetzt aufnehmen mit unseren Gästen, und zwar diese Gäste. Als Stimme aus der Ökonomie aus Berlin zugeschaltet ist Professor Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Tag nach Berlin, Herr Dolin.
Hallo, guten Tag.
Und hier im Kölner Studio sind bei mir, wir haben ihn gerade schon kurz gehört, Reinhard Huben, FDP-Mitglied des Bundestags und dort Obmann im Wirtschaftsausschuss. Guten Tag, Herr Huben.
Ich grüße Sie.
Und für die Opposition, Klaus Wiener, zuletzt Chefvolkswirt beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft und seit dieser Legislaturperiode für die CDU im Bundestag und dort stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Guten Tag, Herr Wiener.
Ja, guten Morgen.
Und Herr Wiener, die erste Frage an Sie. Ich habe es eingangs schon gesagt, es wird wieder vom Krankenmann Europas gesprochen, zu Recht?
Ja, in der Tat. Wir hatten ja von 2000 bis 2005 schon mal eine Phase, wo das Wachstum sehr niedrig war. Und es steht zu befürchten, dass wir genau in diese Situation wieder reinlaufen. Und da rede ich nicht nur über das dritte und vierte Quartal, das erste Quartal auch jetzt für dieses Jahr, wo das Wachstum extrem schwach war, sondern ich fürchte, dass wir eben auch perspektivisch es mit einem sehr, sehr mageren Wachstum zu tun haben werden. Stichworte sind hier die Energiepreise, aber auch der Fachkräftemangel, die Überregulierung, alles Dinge, über die wir wahrscheinlich sprechen werden. Aber Trendwachstum, so nennen wir das ja in der Volkswirtschaft, das Trendwachstum wird voraussichtlich für die nächsten Jahre sehr niedrig sein. Und im internationalen Vergleich, das gehört auch zur Wahrheit, es gibt Länder, da sind die Wachstumsprognosen nach oben genommen worden, für Deutschland nach unten. Also wir sind hier eher in einer schwierigen Situation in Deutschland.
Herr Huben, wie fällt denn Ihre Perspektive aus für die deutsche Wirtschaft?
Na, wir haben im Moment sehr volatile Meldungen. Also am Freitag hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeldet, dass deutsche Autos so beliebt sind im Ausland wie lange nicht mehr. Andererseits haben wir eine Bauwirtschaft, der es wirklich schlecht geht. Es geht dem Einzelhandel nicht gut. Dagegen hören wir dann zum Beispiel von Aurubis, dem Kupferhersteller aus Hamburg, dass er ein gutes Geschäftsjahr hinlegt. Bayer wiederum hat schlechte Zahlen. Also es geht im Moment ein bisschen durcheinander mit den Meldungen. Unterschiedliche Branchen sind unterschiedlich erfolgreich. Deswegen wäre ich vorsichtig mit der Bezeichnung kranker Mann Europas. Mhm.
Sebastian Dulin, wir sehen Zahlen, wonach die deutsche Wirtschaft mehr im Ausland investiert als in Deutschland selbst. Erleben wir da schon die ersten Anzeichen einer Deindustrialisierung?
Also wir müssten über diese Zahlen zu den Direktinvestitionen nochmal getrennt sprechen, denn das ist nicht das, was da gerne immer dargestellt wird. Da wird alles mögliche zusammengeworfen, was nicht zusammengehört. Aber jenseits dessen, die deutsche Wirtschaft leidet gerade unter diesem ganz massiven Energiepreisschock. Der wirkt jetzt durch und der trifft uns wesentlich härter als andere Länder aufgrund unserer spezifischen Struktur. Und da müsste eigentlich ein bisschen gegengewirkt werden an einigen Stellen. Und da sehe ich, dass die Ampelregierung zurzeit nicht das tut, was getan werden müsste. Und da ist schon die Gefahr, dass aus dieser Schwächephase, aus diesem Schock, dass da strukturelle Schäden entstehen, dass also die industrielle Substanz beschädigt wird. Und das wäre schade und traurig und für den Wohlstand der nächsten Jahre schlecht.
Ja, dann frage ich direkt mal nach, was müsste die Ampel denn tun, Ihrer Meinung nach, wenn Sie eine Maßnahme nennen müssten?
Sie müsste auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Energiepreise absehbar stabil bleiben oder stabil werden und insbesondere die Strompreise. Und da eine Maßnahme reicht dafür nicht, da muss man eben auf der einen Seite die erneuerbaren Energien ausbauen, die Netze ausbauen und auf der anderen Seite müsste man eben kurzfristig über einen Brückenstrompreis die Volatilität, die Schwankungen rausnehmen und Planungssicherheit schaffen.
Brückenstrompreis, das ist der sogenannte Industriestrompreis. Da frage ich mal direkt nach bei Herrn Wiener für die Opposition. Gehen Sie da mit, würden Sie auch sagen, Herr Huben, sorgen Sie mal dafür, dass die Ampel jetzt den Brückenstrompreis bzw. den Industriestrompreis einführen muss?
Ja, wenn dann tatsächlich nur schweren Herzens. Es wäre.
Das macht ja nichts.
Ja, aber es wäre gut gewesen 2022, als noch die Möglichkeit bestand, dass wir zum Beispiel die 6 Kernkraftwerke, die wir noch zur Verfügung hatten, zeitlich begrenzt, aber für einen gewissen Zeitraum weiter zu nutzen. Die FDP hat sich ja auch dafür ausgesprochen, hat dann leider anders abgestimmt, aber hat sich auch in den Debatten dafür ausgesprochen. Andere Stichworte sind Biomasse, Pellets. Wir haben da noch viele Möglichkeiten, wo wir das Energieangebot erhöhen könnten. Das ist aber nicht gemacht worden. Und jetzt sind wir in der Tat in einer sehr schwierigen Situation. Der Industriestrompreis in Deutschland ist sehr hoch. Im Vergleich insbesondere mit Wettbewerbern nicht innerhalb Europas, sondern außerhalb Europas, USA, Asien. Da haben unsere Unternehmen einen echten strukturellen Wettbewerbsnachteil. Und damit müssen wir uns beschäftigen, weil die erneuerbaren Energien müssen wir ausbauen. Klar, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber dass wir Zeit brauchen. Und wir reden hier nicht über 12 Monate, wir reden hier nicht über 24 Monate, sondern bis wir die Erneuerbaren so weit haben, dass die grundlastfähig die Energie voll abdecken, das wird eine Dekade brauchen. Und die Industrie kann so lange nicht warten. Ich habe viele Gespräche mit Unternehmen, die mir sagen, ein Unternehmen ganz konkret, ich habe jetzt das Handtuch geworfen, die haben 2 Standorte, Deutschland, USA, und die sagen, nein, wir investieren noch in den USA, weil wir nicht mehr glauben, dass wir zeitnah sichere, aber auch bezahlbare Energie bekommen. So, wenn wir vermeiden wollen, dass wir da deindustrialisieren, dann müssen wir sowas wie einen Industriestrompreis machen. Aber es ist eindeutig die zweitbeste Lösung und auch das Ergebnis der Angebotspolitik der Ampel.
Mhm. Die zweitbeste Lösung, was wäre denn jetzt die erstbeste Lösung?
Das Energieangebot ausbauen, mehr Energie. Ja, da müssten wir ran. Über zum Beispiel Biomasse, ja, was auch ein Thema ist, wo dann von Seiten zum Beispiel der Grünen gesagt wird, das wollen wir nicht in dem Maße. Da wären noch enorme Hebel, die wir nutzen könnten. Ja.
Nee, ich wollte nur sagen, aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also selbst wenn wir die Energie jetzt ausbauen, dann müssen wir wahrscheinlich auch doch erstmal, so habe ich Herrn Dolin verstanden, Herr Dolin, korrigieren Sie mich, über eine Brücke, um sozusagen...
Ja, genau, das sage ich ja. Ne? Also ja. Für eine gewisse Zeit müssen wir das machen, aber es ist eben auch jetzt, wie sagt man so schön, alternativlos, weil man das, was man eigentlich hätte machen können, nicht gemacht hat.
Alternativlos, das ist ja so ein Wort, das bei jedem FDP-Abgeordneten, glaube ich, für große Freude sorgt, schon allein aus der Historie der letzten 15 Jahre. Herr Huben, was sagen Sie zu den Wortbeiträgen Ihrer Vorgänger jetzt?
Richtig ist, dass wir mehr Strom produzieren müssen. Deswegen hat die Bundesregierung ja auch Maßnahmen getroffen, dass eben Genehmigungsverfahren für Wind on- und offshore und auch PV-Anlagen schneller installiert werden können. Wir wissen, dass eine große Anzahl von Windanlagen im Moment nicht montiert werden können, weil es Probleme gibt einfach mit dem Transport und der Montage vor Ort. Also wir müssen das Angebot erhöhen. Das ist vollkommen richtig. Ich persönlich und meine Fraktion und ja auch große Teile der Ampel halten nichts vom Industriestrompreis. Ich möchte darauf hinweisen, dass schon in der letzten Legislaturperiode die Industrie auf Peter Altmaier zugegangen ist und hat gesagt, der Strompreis in Frankreich ist so niedrig, wir müssen unbedingt einen Industriestrompreis in Deutschland haben. Da war von Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit den entsprechenden Energiekostensteigerungen noch längst nicht die Rede. Das ist also ein Evergreen. Und Robert Habeck mit dem jetzigen Vorschlag greift ja auf die sogenannte oder Kübelliste zurück. Das heißt, es würden ungefähr 2200 Unternehmen in Deutschland von einem Industriestrompreis profitieren, der Rest nicht. Das heißt also, der Bäcker um die Ecke hat nichts davon, aber ein Großkonzern bekommt eine Subvention. Das ist schwer zu vermitteln.
Herr Dolin, ist da nicht was dran, dass so ein Industriepreis am Ende für eine Zweiklassengesellschaft sorgt und dementsprechend im hohen Maße ungerecht ist?
Ich glaube, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Also erstens, ich habe jetzt nicht darüber gesprochen, dass man den Vorschlag von Robert Habeck 1:1 umsetzen muss, sondern das ist aus meiner Sicht, wie ich das interpretiere, ein Diskussionsvorschlag, ein erster Aufschlag. Und da wird man über Details reden müssen. Und da sind bestimmt Details verbesserungswürdig. Nun, wenn man jetzt an den Bäcker glaubt und an die Großunternehmen, die gefördert werden, da muss man einfach sehen, dieser Bäcker steht nicht in der Konkurrenz zu Herstellern, die einen niedrigen Strompreis haben. Und auch wenn die Industrie das schon lange gefördert hat, ich bin normalerweise kein Fan von Industriesubventionen, aber man muss einfach sagen, dass es eine andere Situation ist, wenn der Strompreis in Deutschland 50 Euro pro Megawattstunde war oder wenn er dann in der Spitze auf 700 Euro steigt. Das ist eine Verschiebung. Ja, und das ist einfach, wir haben jetzt eine Übergangssituation, wo dieser Strompreis wahrscheinlich in Deutschland deutlich teurer ist, als er später wieder sein wird, wenn man erfolgreich das Energiesystem umgebaut hat. Und über diese Schwankung muss man irgendwie hinweggehen. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man jetzt aufgrund von 2, 3, 4, 5 Jahren hoher und schwankender Strompreise Standorte hier dicht macht oder Standorte aufgibt, die mittelfristig wieder wettbewerbsfähig sein könnten. Das sind Anpassungskosten für die Volkswirtschaft, die man vermeiden sollte. Und darum glaube ich schon, dass wir darüber reden müssen, wie wir einen Brückenstrompreis machen. Es ist richtig, dass der sauber und vernünftig designt werden muss. Ich habe auch ein paar Probleme mit den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Aber das heißt ja nicht, dass man einfach sagt, naja, das machen wir jetzt nicht, damit der Bäcker nicht benachteiligt wird. Also ich glaube, so können wir hier nicht reden.
Mhm. Herr Wiener, Sie wollten was sagen.
Für mich ist die Trennlinie auch nicht groß versus klein, also große Unternehmen versus kleine, sondern das sind zwei Kriterien, die man hier anwenden muss. Das eine ist die Energieintensität, also wie groß ist der Kostenblock, den Unternehmen haben.
Das hat Herr Habeck aber auch klargestellt, dass für ihn wenn auch die Trennlinie nicht groß versus klein ist,
sehr gut,
Energieintensität.
Sehr gut. Und der andere ist, wie groß ist der Anteil im Außenhandel? Ja, also wenn ich nur vor Ort produziere, dann bin ich ja im Wettbewerb mit anderen, die auch die hohen Energiepreise. Ja, und wenn ich aber im Ausland absetzen will, dann bin ich in der Konkurrenz mit anderen, die eben zu günstigeren Preisen einkaufen können. Also das sind die beiden Kriterien für meinen Geschmack. Energieintensität und Anteil am Außenhandel. Und jetzt, nicht groß versus klein.
Jetzt sagt aber Herr Huben, das ist eigentlich nur ein Evergreen, der gar nicht so viel mit der gegenwärtigen Situation zu tun hat. Ein Evergreen der deutschen Industrie, die klagen immer gegen die Verhältnismäßigkeit.
Aber die Energiepreise sind heute ganz andere. Ja, wenn er von Herrn Altmaier spricht, da hatten wir Energiepreise, die deutlich niedriger lagen und auch wettbewerbsfähiger waren. In Frankreich ist eine Sondergeschichte mit den 4 Cent pro Kilowattstunde. Das hängt mit dem auch Atomstrom zusammen, den man da hat. Aber jetzt haben wir eine ganz andere Energielandschaft. Wir haben ganz andere Energiepreise. Insofern müssen wir da auch nochmal neu nachdenken und neu diskutieren.
Sind denn die deutschen Strompreise wirklich so viel höher als im Rest der Welt, europaweit? Herr Huben, Sie wissen es besser,
liegen wir im Mittelfeld. Ich habe eine ganz, ganz schlaue Sendung dieses Hauses hier gehört, wo sehr schön erklärt worden ist, dass man das wirklich überhaupt nicht genau feststellen kann, in welchem europäischen Land nun der Strom höher ist oder niedriger, geschweige denn, dass man feststellen kann, wie Firmen individuell ihren Strom einkaufen. Also deswegen, es geht auch nicht nur um die Frage groß oder klein, Herr Professor Dolin. Es geht auch darum, wollen wir also, wie Herr Wiener das ja auch intoniert hat, die Exportwirtschaft besonders stärken? Wollen wir also durch eine Subvention auch innerhalb Deutschlands eine Wettbewerbsverschiebung dadurch hervorbringen, dass wir eben exportorientierte Unternehmen besonders unterstützen und die, die nur auf den regionalen Markt zugreifen, werden nicht unterstützt. Ich glaube, das kann kein politischer Ansatz sein.
Ja, das hat aber auch niemand gefordert. Also es geht darum,
Herr Wiener hat es zumindest gesagt.
Ja, ich hatte Herrn Wiener jetzt ein bisschen anders verstanden, aber vielleicht kann ich mich korrigieren. Ich hatte verstanden, dass es um Unternehmen geht, die im internationalen Wettbewerb stehen. Genau. Also nicht nur die exportieren, sondern wenn ich ein Stahlunternehmen habe, was in Deutschland in der Wertschöpfungskette für deutsche Unternehmen der Zulieferer ist und der konkurriert mit chinesischen und amerikanischen Stahlanbietern, die übrigens dann nicht das Problem der hohen Energiepreise haben. In den USA kommt noch dazu, dass durch den Inflation Reduction Act die Energiepreise, die Strompreise nochmal sinken werden, weil da ganz massiv die Produktion von grünem Strom und die Investitionen gefördert werden. Es geht darum, dass wir uns fragen, macht das Sinn, solche Elemente aus der Wertschöpfungskette kaputt gehen zu lassen, weil wir eben vorübergehend höhere Strompreise haben als die anderen? Oder sind wir bereit zu sagen, das ist eine außergewöhnliche Situation? Und ich meine, die Kapriolen, die Strommärkte geschlagen haben, das hat relativ wenig mit normalem Marktgeschehen aus meiner Sicht noch zu tun. Also da ist einfach, das ist eine Krisensituation. Und auf diese Signale strukturell die Wirtschaft anzupassen, das ist, glaube ich, irrsinnig.
Okay. Aber wir nehmen alle zur Kenntnis, dass der Strompreis heute natürlich viel niedriger ist als noch vor einem Jahr, ne?
Ja, gut, wir wissen aber nicht, wir nehmen ja auch zur Kenntnis, dass wir nicht wissen und dass die Unternehmen vor allem nicht wissen, wo er in einem Jahr oder in anderthalb Jahren ist. Also es geht ja nicht nur um den Strompreis, sondern es geht auch um eine Verlässlichkeit, um Rahmenbedingungen.
Ja, aber der Staat kann auch langfristig keinen Preis garantieren.
Na, er kann schon die Spitzen rausnehmen. Das hat er bei der Gaspreisbremse auch gemacht. Das hat da sehr gut funktioniert. Das hat er bei der Strompreisbremse gemacht. Das hat wesentlich dazu beigetragen, den Konsum zu stabilisieren und die Erwartungen zu stabilisieren. Und natürlich kann der Staat das tun. Warum denn nicht?
Ja, weil er es am Ende nicht bezahlen kann.
Na klar kann er das bezahlen.
Die Frage ist ja auch, wenn wir einen Energiestrompreis festsetzen, von dem wir sagen, das ist ein Brückenstrompreis, also irgendwann wird er wieder aufgehoben, kommen die Energien, die Unternehmen, die diesen Strompreis nutzen, dann irgendwann salopp formuliert auch wieder runter von der Droge. Man weiß ja, man sieht es ja jetzt zum Beispiel bei den Wirten, die jetzt darauf beharren, dass die 7% Mehrwertsteuersenkung, die in der Krise eingeführt wurden, für einen gewissen Zeitraum, dass sie darauf beharren, dass das jetzt so bleibt und nicht wieder zurückgeht auf 19%. Droht diese Gefahr nicht auch beim Industriestrompreis?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich klar macht, es geht um einen Brückenstrompreis. Wir wollen etwas überbrücken. Und das heißt aber auch, dass man es dahin überbrückt, wo langfristig der Strompreis auch normal im Angebot und Nachfrage mit einem dekarbonisierten Energiesystem sein wird. Also das ist ja auch der Grund, warum man darüber reden muss, was wird denn Strom absehbar in Deutschland 2030, 2035 kosten? Und da ist dann der erste Unterschied. Es ist ja nie gesagt worden, also bei der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie war klar, das ist ein vorübergehendes Instrument. Und das ist ein vorübergehendes Hilfsinstrument. Hier geht es halt wirklich darum, die Preisspitzen
rauszunehmen. Übrigens genau das, die gleiche Logik wie bei der Gaspreisbremse. Da ist gesagt worden, mittelfristig gehen wir nicht davon aus, dass der Gaspreis über diesen 12 Cent liegt. Die Future-Preise zeigen das auch nicht an. Und von daher nehmen wir diese Spitze raus, um da die vorübergehenden Belastungen zu begrenzen. Und genau so eine Logik sollte man auch beim Industriestrompreis oder beim Brückenstrompreis machen. Darum ist das so wichtig, dieses Wort Brücke da drin zu haben.
Ich würde kurz vor den Nachrichten gerne noch die erste Hörerin ins Programm nehmen, Hilke Zeloth aus Nordheide. Guten Tag, Frau Zeloth.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Ihre Meinung?
Ja, Sie sind ja jetzt gerade bei meinem Thema und ich hoffe, dass ich mich da jetzt inhaltlich nicht wiederhole. Also ich glaube, es gibt eine sehr einfache Formel, die da lautet weltweit. Günstige Energie bedeutet Wohlstand, also auch sozialen Wohlstand und Wirtschaftswachstum oder die Möglichkeit, dass Wirtschaft wachsen kann. Ich war früher sehr engagiert in der Anti-Atomkraft-Bewegung und ich würde sagen, dass zurzeit anstelle 50 neuer Gaskraftwerke zu planen, die Grundlast garantieren und eventuell garantieren, dass überhaupt Strom verfügbar ist in Zukunft, hätte man nicht aus der Kernenergie aussteigen sollen. Zumal es zurzeit sogar deutsche Ingenieure diese Technik weiterentwickelt haben, sodass man zum Teil mit Atom, also mit abgebrannten Brennstäben arbeiten kann, den Atommüll die Halbwertszeit deutlich verkürzen kann. Und mir ist es völlig unverständlich, warum, wenn man auch den Klimaschutz ernst nimmt, warum man zum Beispiel den Bürgern...
Ihr Punkt ist total angekommen. Gut, wir müssen nur leider auf die Nachricht... Nee, gar nicht. Ich glaube, Sie sprechen hier meinen beiden Studiogästen aus der Seele. Nichtsdestotrotz, es ist hier kein Hätte-Hätte-Fahrradkette. Wir gucken gleich in der Zukunft, was machen wir jetzt in unserer Diskussionsrunde kontrovers. Wie kommen wir raus aus der Wirtschaftskrise? Gleich nach den Nachrichten geht's weiter. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Inflation und Nullwachstum. Wie kommt Deutschland aus der Krise? Ist das Thema, das wir diskutieren mit Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Außerdem bei mir hier im Studio Reinhard Huben, FDP-Bundestagsabgeordneter und Obmann im Wirtschaftsausschuss für seine Partei. Und Klaus Wiener, auch im Bundestag allerdings für die CDU und dort Wirtschaftsexperte. Und wir haben kurz vor der Werbung mit Frau Zeloth, einer Hörerin, gesprochen, die sich dafür ausgesprochen hat, beziehungsweise sagt, es war ein großer Fehler, die Atomkraftwerke abzuschalten in dieser Situation, obwohl sie sich damals in der Anti-AKW-Bewegung engagiert hat. Kommt sie jetzt zu dem Schluss, hat sie gesagt, und sie hat mir jetzt noch in der Pause während der Nachrichten eine Sache mit auf den Weg gegeben und sie hat gesagt, es ist für die Bürgerinnen und Bürger schwer zu verstehen, dass jetzt so viele Gaskraftwerke gebaut werden sollen. Und gleichzeitig wird man als Bürgerin dazu angehalten, nicht mehr mit Gas zu heizen. Also Gaskraftwerke für die Stromgewinnung, aber nicht mehr für die Wärmeerzeugung. Herr Dolin in Berlin, können Sie das nachvollziehen?
Also ich kann das auf den ersten Blick nachvollziehen, dass ich glaube, es ist auch nicht besonders gut erklärt worden, was da passiert. Vielleicht, ich würde trotzdem nicht zustimmen und vielleicht gehen wir mal die Argumente durch und ich würde das gerne trennen. Einmal die Frage, hätte man die Atomkraftwerke länger laufen lassen sollen? Die zweite Frage, wie ist das eigentlich mit den neuen Gaskraftwerken? Also diese Atomkraftwerke, die jetzt abgeschaltet worden sind, da muss man auch wieder trennen, geht es um langfristig mehr Atomkraft, also neue Atomkraftwerke bauen und betreiben oder geht es nur um das kurzfristige Weiterbetreiben? Das langfristige Neubauen, soweit ich die Zahlen kenne, das ist relativ teuer, denn im Betrieb, wenn man all die Risiken und Versicherungen und sowas mitzählt und die Entsorgung des Atommülls, dann sind Atomkraftwerke nicht wirklich billig. Die zweite Frage wäre gewesen, hätte man jetzt Atomkraftwerke weiter laufen lassen können und sollen? Da war meine Wahrnehmung, dass die Energieunternehmen selber gesagt haben, das fällt uns schwer, das jetzt zu machen, weil da bestimmte Menschen einfach schon, die sind in Ruhestand geschickt worden. Wir haben eigentlich die Lieferketten für die Brennstäbe nicht mehr. Und außerdem kommt das Uran noch aus Russland, was man dafür braucht. In dieser Kombination hatte ich den Eindruck, dass die Energiewirtschaft selber damit Probleme hatte. Ansonsten wäre ich, und mir geht es so ähnlich wie der Hörerin, ich komme aus einer Zeit, wo man jetzt nicht für Atomkraft war, hätte ich aber nichts dagegen gehabt, die ein bisschen länger laufen zu lassen. Jetzt zu der Frage der Gaskraftwerke. Die Gaskraftwerke, die jetzt gebaut werden, die sollen ja was ganz anderes machen als die Atomkraftwerke. Und zwar geht es bei diesen Gaskraftwerken darum, dass man in den Zeiten, wo man nicht genug erneuerbare Energien hat, kurzfristig Strom erzeugt und das kurzfristig hochfahren kann. Und das kann zurzeit eigentlich von den Technologien, die wir haben, nur vernünftig Gas machen. Das funktioniert bei Kohle nicht so gut und das funktioniert bei Atomkraft nicht, weil die eher so eine Grundlast geben. Und da ist auch die Frage, warum kann man denn da dann das Gas verheizen, was wir nicht mehr in den Häusern zum Heizen benutzen dürfen? Na, der Punkt ist einfach, wir müssen runterfahren, wie viel Gas wir verbrauchen. Wir sollten das geopolitisch tun, aber wir müssen natürlich auch für die Dekarbonisierung weniger davon verbrauchen. Und dann muss man es da einsetzen, wo man es nicht leicht ersetzen kann. Und in den Häusern haben wir inzwischen die Technologien, um Gas relativ gut durch andere Sachen in den meisten Fällen zu ersetzen. Bei den Kraftwerken haben wir es eben nicht. Und von daher ist es, was auf den ersten Blick so ein bisschen komisch aussieht, aus meiner Sicht nicht so völlig absurd.
Klaus Wiener, CDU-Abgeordneter, wie sehen Sie es?
Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man da eine Chance vertan hat. Wir hätten noch 6 nutzen können, wenn wir im Frühjahr 2022 gesagt hätten, wir tun das. Wir hätten über 8 Gigawatt Leistung gesprochen von Spitzenbedarfen von 80 Gigawatt, also 10% unseres Bedarfs.
Also da sind Sie bei Herrn Dolin, der es ja im Prinzip genauso sieht, der auch sagt, man hätte sie weiterlaufen lassen.
Ja, wo ich allerdings nicht übereinstimme, ist, dass wenn wir jetzt hätten weiterlaufen lassen, dass das teuer gewesen wäre. Wir sprechen da über Grenzkosten. Also was zahlen wir für die zusätzlich produzierte Kilowattstunde, wenn so ein Werk einmal steht? Und da wissen wir, dass diese Grenzkosten bei diesen Atomkraftwerken, die schon mal stehen, dass die so niedrig sind wie 2 Cent pro Kilowatt. Stunde. Ja, also wenn wir hätten weiterlaufen lassen, wäre es eben nicht teuer gewesen. Also dieses Narrativ zieht da nicht.
Und was habe ich ganz kurz, dann haben wir uns ja missverstanden. Ja. Das habe ich auch so nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, die Energieindustrie hat eben jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dann die Entscheidung stand, zum Ende des Jahres gesagt, es fällt ihnen schwer, es so weiterlaufen zu lassen können. Das weiß ich nicht, ob das so.
Herr Dolin, ich bin ja auch Berichterstatter im Umweltausschuss für das Thema. Ich habe mit vielen auch Unternehmen gesprochen. Ich glaube, dieses Narrativ, dass man sagt, das wäre nicht gegangen, das ist so auch nicht ganz richtig. Ja, wir hätten auch nicht nur aus Russland, also Uran ist kein knappes Material, das kann man aus ganz vielen Ländern der Erde bekommen. Da ist nicht nur Russland Anbieter, Kasachstan, aber auch Australien, Kanada, andere Orte, wo man es hätte herbekommen können. Und mit Blick nach vorne möchte ich auch nochmal sagen, es gibt Weiterentwicklungen. Wir befinden uns auf einem Sonderweg, das muss man auch mal deutlich sagen. Wir sind eines der einzigen Länder, die wirklich komplett aussteigen, in Europa, ob das Polen ist, ob das Schweden ist, ob das Großbritannien ist, international die USA, China sowieso, auch Japan, alle nutzen das in dieser Phase weiter. Wir machen es kategorisch nicht. Wir sind hier auf einem Sonderweg und wir bewegen uns, und das gehört auch zur Wahrheit, in die Abhängigkeit, in die einseitige Abhängigkeit von Erneuerbaren. Mhm. Also das, was wir in Russland erlebt haben mit dem Gas, mit dem Öl, das machen wir jetzt wieder mit der einseitigen Abhängigkeit gegenüber Erneuerbaren. Das halte ich für keine so schlaue Strategie.
Reinhard Huben als FDP-Vertreter der Ampel, fällt Ihnen jetzt wahrscheinlich, fällt Ihnen die Widerrede schwer?
Naja, dass wir es gerne gehabt hätten, dass die 3 und nicht die 6, Kollege Wiener, dass die 3 weiteren Atomkraftwerke hätten länger laufen können, das ist unstrittig. Das war halt in dieser Regierung, in dieser Koalition nicht durchsetzbar. Das sind dann halt politische Realitäten. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass wir in die Kernspaltung im klassischen Sinne noch weiter Geld investieren sollten. Die Bundesregierung gibt weiterhin Geld aus für das Thema Kernfusion. Das ist Zukunftsmusik. Da wissen wir nicht, wann etwas passiert. Und deswegen etwas zu der Bemerkung von Frau Zelot zu den Gaskraftwerken. Es geht ja bei den 30 Gaskraftwerken darum, erstens, das hat der Dolin schon erklärt, eben die Spitzen abzufangen. Und zweitens sollen ja alle diese Kraftwerke auch H2-ready sein. Also nicht nur Gas, sondern eben auch Wasserstoff verarbeiten können. Und die Vielzahl der Standorte ist deswegen nötig, weil eben das Stromnetz insgesamt so gestaltet sein muss, dass man eben regional nah dran an Verbrauchern dann kurzfristig einsteigen kann. Ein schnelles Kohlekraftwerk braucht eine Stunde, um wieder am Netz zu sein. Ein Gaskraftwerk kann das eben noch viel schneller. Und wenn es dann mit Wasserstoff betrieben wird, erreichen wir auch die Umweltziele.
Okay, und um jetzt einfach mal weiterzukommen in der Diskussion und um wieder den Blick mehr nach vorne zu wenden, machen wir jetzt hier mal einen Punkt und nehmen den nächsten Hörer in die Diskussion. Herr Meier aus Stuttgart. Guten Tag, Herr Meier.
Ja, guten Tag.
Ihr Punkt.
Ja, ich habe einen eher von der höheren Flugebene, was ich jetzt beobachte, auch in der Diskussion. Wir bräuchten grundsätzlich aus meiner Sicht einfach mehr machen. Ja, schnelle, pragmatische Lösungen, auch wenn da nicht jede Sonderlocke, Ausnahme, Ideologie bedient werden kann. Das gilt für Strompreis, Digitalisierung, Investitionsförderung, Bürokratieabbau. Also das Beispiel vorher mit dem Strompreis, ja, dann ist der Bäcker von mir aus außen vor. Ja, dann ganz einfache Regelung, Bäcker außen vor. Und dann gibt es einfach sowas, dann wird es umgesetzt. Ja. Das als einfach nur Beispiel. Ich erlebe einfach nur sehr langwierige Diskussionen, monatelang, obwohl eigentlich ja das Problem schon viel länger bekannt ist und direkt vor der Tür vorhanden ist. Und andere Länder, gerade USA mit Inflation Reduction Act.
Haben Sie lange für diskutiert, ja. Muss man fairerweise sagen. Zwei Jahre.
Ich war Ende April in China, das möchte ich noch kurz teilen. Ich kann es jedem empfehlen, wenn er es ermöglichen kann, bitte einfach mal nach China gehen und schauen, was da auf uns zurollt. Bezüglich Wettbewerbsfähigkeit, batterieelektrische Autos, Kosten, Rohstoffposition, Digitalisierung. Und gleichzeitig erlebe ich jetzt ganz konkret, jetzt wird es konkreter, bei mir persönlich gegenüber steigende Kosten für einen Kindergartenplatz in der Gemeinde, wo wir hier wohnen, kostet jetzt Ü3 Ganztagsplatz 800 Euro im Monat. Ja. Da lohnt sich für meine Frau nicht arbeiten zu gehen, schlechte Infrastruktur, mangelnde Digitalisierung, Kfz-Zulassung, weiß nicht, ob das jemand bei Ihnen mal selber gemacht hat, Bauzulassung, Kleinstarterei in der Schule, Microsoft Teams ist nicht mehr zugelassen wegen Datenschutz in der Schule. Im Unternehmen arbeiten alle damit. Ja. Also bei uns habe ich den Eindruck, es wird immer schön diskutiert auf global-galaktischer Ebene, aber die konkreten Probleme, die vor der Haustür stehen, die werden so klein filetiert in Ausnahmen, Sonderlocken und sonst was und nicht einfach mal pragmatische Lösungen, wo es dann vielleicht hat, irgendwas bleibt dann vielleicht auf der Strecke, aber man sollte lieber machen, statt einfach nur diskutieren und nichts zu machen.
Also ganz kurz, um das auf eine Formel sozusagen zu bringen. Sie bemängeln die langsamen Entscheidungsprozesse jetzt gerade, um das mal auch jetzt auf die aktuelle politische Situation runterzubrechen, innerhalb der Ampel oder ganz allgemein die überbordende Bürokratie?
Sowohl als auch. Beides. Ja. Beides. Also viel, viel zu langsam und immer jede Ausnahme muss bei uns in Deutschland bedient werden. Und lieber zu sagen, jetzt machen wir eine Lösung, die hilft für 80% der Fälle und wir schauen einfach mal tiefer, was erleben denn die Bürger jeden Tag und an die Themen ranzugehen. Und dann gibt es halt einfach MS Teams für Schulen, wird zugelassen. Wäre natürlich blöd, wenn das jemand hackt, ja. Aber dann macht's doch einfach und nicht irgendwelche dezentralen Kleinstaaterei-Lösungen für Softwareprobleme in der Schule. Nur als ein Beispiel, ja. Das im Großen wie im Kleinen. Ne?
Okay. Herr Meier, Sie haben gerade von der hohen Flughöhe gesprochen. Ich glaube, da war beides dabei. Das war auf der einen Seite sehr niederschwellig, aber auf der anderen Seite die große Flughöhe. Ich versuche, dass wir beide Punkte jetzt einfach mal hier besprechen. Fang vielleicht mal mit der großen Flughöhe an. Herr Dulin, welchen Anteil hat für Sie das Erscheinungsbild der Ampel an der gegenwärtigen Situation?
Ich glaube, für die Stimmung in den Unternehmen hat das schon ein gewisses oder hat das schon eine recht große Bedeutung. Also wenn man mit CEOs von DAX-Unternehmen oder sowas spricht, das hört sich sehr ähnlich an wie Anfang der frühen 2000er Jahre. Jetzt muss man aber auch sagen, von denen sollte man eigentlich erwarten, dass sie auch ein bisschen rationaler da dran gehen. Denn vieles, was da gemacht worden ist, ist einfach nicht ganz so chaotisch und ist relativ gut und schnell gemacht worden. Also wenn ich jetzt mal drüber rede, wie wir LNG-Terminals gebaut haben und in Betrieb genommen haben in den letzten 18 Monaten, also seit der russischen Invasion in die Ukraine, das hat super geklappt, das ist sehr schnell gegangen. Und es ist ja auch wirklich objektiv viel passiert die letzten 18 Monate. Mhm. Viele Sachen vielleicht nicht passiert, die man haben möchte. Also ich würde sagen, da ist eigentlich, da möchte ich die Ampel gerne ein bisschen in Schutz nehmen, auch wenn das natürlich sehr unglücklich war, wie da zum Teil einige Sachen diskutiert worden sind.
Okay, das gebe ich direkt mal weiter an Herrn Wiener, eine vergiftete Frage sozusagen. An Sie, ja. Ist die Ampel nicht eigentlich viel besser als Ihr Ruf und hat zum Beispiel viel mehr geschafft als die Union unter Angela Merkel in den letzten 16 Jahren, Herr Wiener?
Ja, aber Hand aufs Herz. Es wird Sie nicht wundern, dass ich da überhaupt nicht zustimmen kann, dass ich da also aus vollem Herzen, aus vollstem Herzen widerstreiche.
Also
und der größte, ja, aber vielleicht das nochmal ausführen, ja, der größte Fehler, den die Ampel meines Erachtens macht, ist, dass sie Vertrauen zerstört. Vertrauen bei den Unternehmen und auch Vertrauen bei den Haushalten. Bei den Haushalten, ich habe gerade eine große Sommertour gemacht bei mir im Wahlkreis, 2,5 Wochen mit Unternehmen gesprochen, mit Haushalten gesprochen und die Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz, die Verunsicherung war noch nie so groß. Die Leute wissen nicht, was kommt da auf mich zu. Zum Teil 6-stellige Beträge werden genannt, weil es reicht ja nicht nur eine Wärmepumpe zu haben, man muss auch energetisch sanieren. Ich habe mit einem Fliesenleger gesprochen, der mir gesagt hat, ich habe seit Februar keinen Auftrag mehr gehabt, weil die Leute ihr Geld zusammenhalten. Genau das passiert im Moment. Ja, der private Konsum war einer der schwächsten Nachfragekomponenten im BIP im ersten Quartal. Also enorm. Und bei den Unternehmen genauso. Wir erleben, dass wir eben nicht pragmatisch Lösungen machen. Was wäre denn gewesen, wenn im Frühjahr 2022 Scholz und Habeck sich hingestellt hätten und gesagt hätten, wir lassen in einer schwierigen Situation die 6, sage ich auch nochmal ausdrücklich, Kernkraftwerke, die wir damals noch hätten nutzen können, wir lassen die weiterlaufen. So wie 2008 ja Frau Merkel mit Steinbrück gesagt haben, ihre Einlagen sind sicher. Solche Signale brauchen wir und die kriegen wir nicht. Vertrauen wird im Moment massiv zerstört und das dämpft die Investitionen, das dämpft die private Nachfrage und deswegen haben wir das, was wir gerade haben.
Aber es sind natürlich auch einfach insgesamt unsichere Zeiten, in der viele schwere Entscheidungen gefällt werden
aber
müssen,
wann,
die nicht gefällt worden sind.
Wann sind Sie denn nicht unsicher? 2008 hatten wir eine große Finanzkrise, wo das System fast zusammengeschmolzen wäre. 2012 hatten wir eine große Staatsschuldenkrise. Wir haben immer Krisen. Wir müssen immer damit umgehen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich sie pragmatisch löse oder ob ich ideologisch daran gehe.
Aber Herr Wiener, also ich meine, ich stimme Ihnen zu, dass gerade die Kommunikation des Gebäudeenergiegesetzes und das ganze Verfahren sehr verunglückt war. Aber das damit die Konsumschwäche zu erklären, das halte ich doch ein bisschen weit hergeholt. Denn wenn man sich anguckt, die Menschen, die Haushalte haben ja ihre Ersparnis zurückgefahren. Also aus unserer Analyse wird deshalb weniger ausgegeben, auch wenn man sich anguckt, für was weniger ausgegeben wird, weil die Inflation so hoch war, durch den Energiepreisschock und die Reallöhne so gefallen sind. Also die Menschen haben einfach das Geld nicht auszugeben und natürlich müssen sie irgendwo dann sparen. Aber das alles auf das Gebäudeenergiegesetz zurückzuführen, zumal ja auch noch wirklich nur eine Minderheit in Deutschland Eigentümer von Gebäuden sind, das halte ich ja doch für
übertrieben. Ja, alles sicher nicht, aber Herr Dulin, sind ja auch Ökonomen. Sie wissen doch, dass da mehrere Erklärungsansätze immer auch zur Wahrheit beitragen.
Aber die Frage ist ja, was ist das Wichtigste? Ne? Mhm.
Herr Huben, jetzt dürfe ich, Sie als Ampelvertreter, jetzt sind Sie mal dran.
Also, diese Bundesregierung hat mehr Gesetze, Verordnungen in 1,5 Jahren umgesetzt, als in den 4 Jahren davor die letzte Regierung unter Angela Merkel. Also über Tempo kann man sich nicht beschweren, was richtig ist, aber wo wir vielleicht auch in der politischen Kultur in Deutschland etwas zur Kenntnis nehmen müssen. In dieser Koalition sind wir uns in den Zielen fast immer einig und sind sehr different, wie wir den Weg zu den Zielen denn gehen sollen. Und das führt zu verstärkten Debatten. Und je nachdem, wie die dann nach außen kommuniziert werden, führt es natürlich dazu, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, ihr seid euch ja gar nicht einig. Also wir haben einen Koalitionsvertrag und da sind wir uns einig, die Ziele wollen wir erreichen. Nur wie man das macht, das ist eben sehr unterschiedlich möglich. Und deswegen sind wir in Deutschland in einer anderen Debattenkultur gelandet. Und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht verkehrt. Ich möchte mal eine Sache noch von Herrn Mayer aufnehmen. Das war ja sozusagen die Vorlage für uns, jetzt diese Debatte zu führen. Also ich weiß nicht, ob ich so begeistert nach China schauen würde. China ist kein Rechtsstaat. China ist eine Parteiendiktatur. Sie wissen nie, was ihnen passiert, wenn Ihr Haus gerade einer Infrastrukturmaßnahme im Wege steht, werden Sie eben enteignet oder man wird so umbaut, dass man nicht mehr in sein Haus kommen kann. Und außerdem sind die Konjunkturaussichten, und da sollte sich die deutsche Wirtschaft mehr Gedanken machen, die Konjunkturaussichten in China sind im Moment sehr schlecht. Deswegen setzen wir ja zum Beispiel auch darauf, mehr Handelsverträge wie zum Beispiel Mercosur abzuschließen, damit wir die Exportabhängigkeit gerade in Richtung China in Deutschland reduzieren.
Gut, kommen wir zum zweiten Punkt von Herrn Mayer. Das war Bürokratie, die überbordende Bürokratie, die er beklagt. Ich glaube, das ist wirklich ein Evergreen. Herr Huben meldet sich direkt. Dann verknüpfe ich das direkt mit meiner Frage und gebe Ihnen nochmal das Wort, Herr Huben. Warum ist der Bürokratieabbau in Deutschland denn so schwer?
Naja, weil wir eine Struktur aufgebaut haben, die sehr, sehr kompliziert ist. Es freut mich, dass Robert Habeck heute ja auch in den Nachrichten gelaufen ist, dass er das Problem Bürokratie auch jetzt anerkennt und adressiert. Sie wissen, dass Minister Buschmann ungefähr 80 Verbände befragt hat. Die haben 450 konkrete Vorschläge gemacht, wovon 150 auf Bundesebene geregelt werden können, Entbürokratisierung. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht nur aus dem Wirtschaftsministerium, sondern vor allen Dingen auch aus dem Ministerium für Umwelt und aus dem Ministerium Arbeit und Soziales noch Vorschläge bekämen. Benjamin Strasser ist dafür ja zuständig, bekämen, wie wir noch weiter Bürokratie abbauen müssen. Wir wissen, Bürokratie ist eine Hydra, es ist eine Daueraufgabe, aber wir werden in diesem Herbst die ersten Vorschläge machen, um Dinge abzubauen. Und ein letzter
zufälligerweise Punkt. Zwei Ministerien des Koalitionspartners genannt, beziehungsweise der Koalitionspartner, ja. SPD und Grüne. Das ist ein Problem für Sie?
Ja, weil die bisher noch nichts geliefert haben oder sehr bescheiden geliefert haben. Das Wirtschaftsministerium hat geliefert, andere Ministerien auch, aber diese beiden fallen auf, dass sie bisher wenig bis gar nichts geliefert haben.
Mhm. Herr Dolin, Sie haben gerade eben schon ins Spiel gebracht, das sogenannte Deutschland-Tempo bei den Gaspipelines beziehungsweise bei den LNG-Terminals. Hat es da tatsächlich substanzielle Fortschritte gegeben oder war das jetzt sozusagen der Krise geschuldet eine einmalige, wir winken jetzt einfach mal das konkrete Projekt durch und jetzt geht es so weiter wie vorher?
Also mein Eindruck ist, dass in Deutschland nicht nur die Regeln das Problem sind, sondern oft auch, wie die umgesetzt werden. Und das sieht man daran, dass man gelegentlich ähnliche Projekte hat in gleichen Bundesländern, auch oft zum Teil sogar auch in Berlin zum Beispiel, in verschiedenen Bezirken. Und bei dem einen läuft super und beim anderen läuft es überhaupt nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass es gibt dann bei den Prozessen gibt es halt auch einen gewissen Ermessensspielraum, wie schnell man die Sachen anfasst, wie schnell man dann das Okay gibt oder nicht das Okay gibt. Und das hat mit der Organisation der Behörden zu tun. Das hat auch damit zu tun, wie viel Verantwortlichkeit oder Verantwortung der Einzelnen, die Einzelne in den Behörden bereit ist zu übernehmen und wie man auch bereit ist, denen Ermessensspielräume zu geben.
Haben wir zu viele Juristen in den Behörden?
Ja, ich glaube, es hat auch sehr viel mit der Kultur inzwischen zu tun. Denn es ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass wir mit sehr ähnlichen Gesetzen vor 10, 15, 20, 30 Jahren Sachen relativ schnell hinbekommen haben. Klar, wir hatten auch die Planungsbeschleunigung während der deutschen Vereinigung. Aber das hat damals ja relativ gut geklappt. Und jetzt klappt es plötzlich, man hatte so einen gefühlten Eindruck, es klappt gar nicht mehr. Und natürlich sind da Regeln dazugekommen, das muss man dringend entmisten. Und man muss gucken, ob man da vielleicht dann auch bestimmte Fristen verkürzen kann, Einspruchsfristen und so weiter. Aber wie gesagt, was ich auffällig finde, ist, dass wenn man dann Behördenleitungen hat, die sich wirklich dran setzen, die auch bereit sind, dass was umgesetzt wird, dann geht es mit den gleichen Gesetzen oft einfach ohne eine Gesetzesänderung viel, viel schneller. Und da muss man auch gucken, ob wir da nicht was machen müssen. Ich glaube, in einigen Bereichen brauchen wir auch wieder mehr Personal in den Verwaltungen, nicht überall, aber es geht auch um die Kultur. Und das ist natürlich was wahnsinnig Schwieriges. Und da tun mir auch Herr Huben und Herr Wiener ein bisschen leid, weil das ist natürlich nichts, was man jetzt vom Bundestag aus, auch wenn man es möchte und wenn man wirklich guten Willen hat, verordnen kann. Sondern da müssen wir, glaube ich, auch viel weiter runtergehen und darüber mal eine Debatte führen in den Kommunen und in den Ländern.
Also ist es tatsächlich ein Mentalitätsproblem?
Ich glaube zum Teil auch, ja.
Ich möchte da, wenn ich darf, einen ganz kurzen Schwank aus meinem Leben erzählen, eine Anekdote, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Ich war einer der Glücklichen, die Karten für ein Bruce Springsteen-Konzert in Düsseldorf diesen Sommer ergattern konnten. Da habe ich irgendwann Getränke geholt und es gab 4 4 Schlangen. An genau einer war EC-Kartenzahlung möglich. Und während ich wartete, drängten immer mehr Holländer in diese eine Schlange. Die kannten sich untereinander nicht, aber sind trotzdem ins Gespräch gekommen und haben sich die ganze Zeit eigentlich nur über die Deutschen lustig gemacht, die immer noch mit Bargeld zahlen. Das gibt es ja wirklich in kaum einem anderen westlichen Land mehr. Aber ist das möglicherweise mehr als eine harmlose Anekdote, sondern doch ein Symptom von so einer gewissen Innovationsskepsis auch in Deutschland?
Gut, aber das war ja ein privater Anbieter. Das war ja nicht öffentliche Verwaltung.
Nein, nein, aber es ist, das ist schon klar. Aber trotzdem spiegelt es ja so die Haltung vieler Deutschen in bestimmten Bereichen wieder möglicherweise.
Also so weit würde ich da, glaube ich, auch nicht gehen. Okay. Also
doch mehr ein Schwang aus dem Leben.
Naja, ich meine, natürlich kann man das auch beobachten. Mein Bäcker zum Beispiel, der hat vor Corona nie Karten angenommen und nach Corona ging das plötzlich und war auch problemlos möglich. Also ja, also natürlich sind Menschen, und ich glaube nicht nur in Deutschland, oft so ein bisschen strukturkonservativ und wollen nicht unbedingt die Dinge ändern. Aber bei den Verwaltungen ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil dann, es gibt ja, wie gesagt, es gibt Leute, die machen das dann möglichst so, dass sie keinen Fehler machen, damit man ihnen nichts hinterher anhängen kann und dann dauert es einfach auch länger und dann passieren bestimmte Dinge nicht und es gibt andere, die sagen, ja, jetzt komm, Mann, machen wir doch mal.
Okay. Herr Wiener.
Ja, bei der Frage, wie schaffen wir das, endlich auch mal Bürokratie abzubauen, das ist ja so ein politischer Evergreen, ja. Und wenn ich das in meinem Wahlkreis den Leuten sage, dann verdrehen einige schon die Augen, weil man immer wieder drüber redet. Aber ich glaube, ein großer Hebel ist in der Tat, was Sie angesprochen haben, Herr May, nämlich die Digitalisierung. Ja, wir haben ja auch das Online-Zugangsgesetz. Wir wollten 570 auch Dienstleistungen der Verwaltung digital durchführen. Wir haben etwas über 100 geschafft. Da ist noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, dass wir mit einer viel stärkeren Digitalisierung, und ich würde auch Herr Dullian recht geben, das hat auch zu tun mit Kultur, Kulturwandel, wie steht man zu dieser Sache, dass man da noch viel erreichen könnte.
Digitalisierung ist ja eigentlich auch ein Evergreen. Digitalisierung first, Bedenken second, habe ich hier jahrelang auf FDP-Wahlplakaten gelesen. Herr Huben, Sie haben das Schlusswort für diese halbe Stunde. Wo ist das first?
Ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass wir in eine Situation hineinkommen werden, wo wir digitalisieren müssen, weil uns die Menschen fehlen. Ja. Es wird einfach über kurz oder lang, gerade in den öffentlichen Verwaltungen, so sein, dass die Aufgaben gar nicht mehr erledigt werden können, wenn wir nicht digitalisieren. Deswegen, das ist zwar kein schönes Bild und kein schönes Motiv, aber ich glaube, der Leidensdruck wird so groß sein, dass wir über kurz oder lang viel schneller digitalisieren, als wir uns im Moment vorstellen.
Aber ohne Leidensdruck geht's nicht in Deutschland?
Manchmal habe ich leider den Eindruck, ohne Leidensdruck geht es nicht. Sehen Sie die aktuelle Debatte in Rügen über den letzten LNG-Port. Jetzt meinen manche, die Gasversorgung sei schon sicher. Und schon fangen wir wieder an und sagen, ach, das ist doch eigentlich nicht nötig. Also ein bisschen Leidensdruck muss wohl leider sein.
Okay, wir machen an dieser Stelle wieder einen Punkt, merken uns, wo wir stehen geblieben sind und diskutieren gleich weiter. Inflation und Nullwachstum. Wie kommt Deutschland aus der Krise? Das ist unser Kontroversthema. In 5 Minuten hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Willkommen zurück zur Kontrovers unserer letzten halben Stunde unserer Vormittagsdiskussion hier im Deutschlandfunk. Inflation und Nullwachstum. Wie kommt Deutschland aus der Krise? Darüber diskutieren wir. Und zwar mit Klaus Wiener für die CDU im Deutschen Bundestag und dort Wirtschaftsexperte. Reinhard Huben. Bei der FDP ist er Obmann im Wirtschaftsausschuss im Deutschen Bundestag. Und Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und auch Sie können sich natürlich noch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie schnell anrufen, unter der 00800-4464-4464. Ich wiederhole, 00800-4464-4464. Sie können auch eine Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp, 0173-5690-322. Ich wiederhole auch die nochmal, 0173-5690-322. Wenn Sie eine WhatsApp schreiben wollen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist über die Frage eines Konjunkturpakets. Herr Wiener, die CDU, Ihre Partei, hat einen 5-Punkte-Plan vorgeschlagen, größtenteils bestehend aus Steuersenkungen in vielen Bereichen. Ich hatte am Dienstag Friedrich Merz hier im Programm, der auf mehrfache Nachfrage nicht sagen wollte, wie hoch er denn den Preis bemisst. Wie viel würden diese Steuersenkungen nach Ihren Vorstellungen kosten? Wie viel müsste im Prinzip im deutschen Bundeshaushalt freigeräumt werden dafür?
Naja, zunächst gehört ja mal zur Wahrheit, dass wir tatsächlich ein Land sind mit den höchsten Steuern, zum Teil sogar weltweit. Ja, das gilt für die Lohnsteuer und die Abgaben, die gezahlt werden müssen, aber das gilt auch für die Unternehmenssteuern. Ja, wir liegen da bei 30%. Wir sind im internationalen Vergleich da ganz oben. Und Ihre Frage ist ja richtig, wie finanziert man das? Und in der Tat glaube ich, dass man mit Steuersenkungen auch mehr Wachstum generiert. Wir haben in den letzten 20 Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 1,3% gehabt. Mhm. Ich habe auch einen Antrag geschrieben für den Bundestag, wo wir über die Wachstumspotenziale gesprochen haben. Für die nächsten Jahre wären es eher mal 0,7%. Das hört sich harmlos an, aber was bedeutet das? Das sind über 10 Jahre gerechnet 300 Milliarden Euro Wertschöpfung, die wir verlieren. Jetzt nehmen Sie mal die Steuerquote, setzen das da drauf. Und da haben Sie schnell mal locker über 100 Milliarden an zusätzlichen Steuereinnahmen, wenn wir das hinbekommen. Also ich würde das nicht unterschätzen, ja, dass man diese Wachstumseffekte und damit dann auch die höheren Steuereinnahmen hinbekommt. Gibt es ein geflügeltes Wort, ja, 30% von X ist besser als 40% von X. Ja, also insofern die Steuern zu senken, das kann helfen.
Das verstehe ich, das ist der Wunsch, aber auch Christian Lindner beispielsweise hat sein Wachstumschancenpaket vorgeschlagen und hat ganz klar gesagt, weil er weiß, wie es ist, erstmal Steuern runter heißt weniger Einnahmen für den Staatshaushalt. Das ist einfach so. Und er hat gesagt, 6 Milliarden Euro. Wo sind Sie bei Ihrem 5-Punkte-Plan?
6 Milliarden Euro ist ja, ich meine, wenn man sich mal den Gesamthaushalt ansieht, ja, wir haben einen Gesamthaushalt von 450 Milliarden, ja, also da sind, und wenn ich mir auch ansehe, was in den letzten Monaten alles an Ausgabenprogrammen gemacht wurde, wo überall zig Milliarden ausgegeben wurde, ja, und dann häufig auch, das muss ich gehört, auch zur Wahrheit mit der Gießkanne, ja, da wurde viel Geld ausgegeben, also ich glaube, an 6 Milliarden wird es nicht scheitern. Deutschland ist nach wie vor auch ein Land, das eine sehr hohe Bonität an den Kapitalmärkten genießt, also das wäre okay. Ich persönlich kann jetzt nicht sagen, der 5-Punkte-Plan kostet x Milliarden. Einiges gehört auch zu weit, ist ja auch umsonst. Da steht ja auch drin, Bürokratie abbauen. Das können wir kosten. Okay. Ja, gut. Aber das können wir kostenlos haben. Und das wird zu auch nochmal mehr Wachstum führen, Entfesselungskräfte hier. Also, das ist schon auch ein vernünftiger Weg.
Okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss das ja irgendwie finanziert werden. Sie sagen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Deutschland kann sich das leisten. Das klingt nach neuer Schulden, über Schulden finanziert.
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir Schulden machen und wir geben das Geld für Investitionen aus, also für Dinge, die auch uns eine Rendite bringen, sei es Investitionen in die Zukunft, sei es Bildung, dann bin ich immer gerne dabei. Wo ich große Probleme habe, ist, wenn wir das Geld für konsumtive Zwecke ausgeben, also Stichwort Bürgergeld zum Beispiel. Ja, das geben wir einmal aus und dann ist das Geld weg. Also in dem Zusammenhang, Investitionen, Bildung, bin ich dabei, dann kann man das, auch wichtig, temporär machen.
Okay, Herr Dolin. Ist das ein sinnvolles Maßnahmenpaket, was die Union da vorschlägt aus Ihrer Perspektive? Steuern runter, müssen die Steuern runter und ist es in Ordnung, dafür auch mehr Schulden zu machen beispielsweise?
Also ich würde mal andersrum anfangen. Ich fand, was Herr Wiener gesagt hat zur Kreditfinanzierung von öffentlichen Investitionen, das fand ich sehr bemerkenswert, denn das ist eine Position, die wir auch ganz lange vertreten haben, eben, dass man endlich mal vernünftig differenziert, wofür man Kredite aufnimmt, dass man sagt, wenn es für Zukunftsinvestitionen ist, für irgendwas, was uns später mehr Wirtschaftswachstum, mehr Steuereinnahmen bringt, dann sollte man das auch jenseits der Schuldenbremse tun dürfen. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, was ja auch der Berliner Parteifreund von Herrn Wiener, wenn ich ihn so verstanden habe, der Herr Wegner, auch so gesagt hat. Das finde ich eine ganz bemerkenswerte Diskursverschiebung, auch innerhalb der Union, dass da jetzt solche Stimmen kommen, die sowas sagen. Wenn wir jetzt mal zu dem anderen Punkt gucken, das Paket der Union halte ich in weiten Teilen für nicht zielführend, wenn man sich diese Wachstumskrise anguckt. Also zum Beispiel steht da drin, Erben, und das geht hier um reiche Erben, sollen bitte auf ihr Elternhaus keine Erbschaftssteuer mehr zahlen. Jetzt muss man dazu wissen, dass die allermeisten Erben auf das Elternhaus ohnehin keine Erbschaftssteuer zahlen, weil erstens die Freibeträge ziemlich hoch sind und zweitens, wenn man da einzieht und da drin wohnen bleibt und man nicht mehr als 200 Quadratmeter alleine bewohnt, dann zahlt man eh keine Erbschaftssteuer. Das sind Sachen, die kosten was und die bringen einfach überhaupt nichts fürs Wachstum. Und da muss man sich schon fragen, wie sinnvoll das ist. Oder die Frage, das war auch im Unionspaket drin, dass man jetzt einbehaltene Gewinne bei den Unternehmen weniger besteuern möchte. Ja, warum denn einbehaltene Gewinne? Die Unternehmen haben relativ viel Liquidität, haben hohe Eigenkapitalquoten, die investieren nur nicht. Wenn man das tut, das kostet Geld, aber es bringt reichlich wenig fürs Wachstum. Dagegen hatten die eine bessere Abschreibung drin. Das wiederum finde ich eine sinnvolle Maßnahme. Also man muss da differenzieren.
Ich muss nur einen Punkt klarstellen. Was ich gerade gesagt habe, habe ich nicht gemeint jenseits der Schuldenbremse, sondern bei Staatsausgaben unterscheide ich, was ist investiv, was ist konsumtiv, aber nicht jenseits der Schuldenbremse. Ich halte nach wie vor die Schuldenbremse für zielführend. Es gibt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Ausnahmeregelungen, dann kann man die Schuldenbremse auch mal umgehen. Das haben wir jetzt ja auch viele Jahre gemacht. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir, wenn man sich die Verschuldungsquoten in Europa mal ansieht, 100% erreicht haben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das hatten wir das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir verschulden uns. Und ganz ehrlich, ich finde das auch nicht fair der kommenden Generation gegenüber. Denen rauben wir nämlich Gestaltungsspielräume, wenn wir uns heute über die Maßen verschulden. Also Schuldenbremse per se ist gut, aber nochmal die Unterscheidung, wofür gebe ich das Geld aus als Staat? Dazu stehe ich.
Okay, ja, aber dann hatte ich Sie missverstanden. Dann muss ich sagen, was Herr Wegner gesagt hat, finde ich dann wesentlich sinnvoller als Ihre Position an der Stelle.
Das glaube ich, dass Sie das so sehen.
Herr Huben. Sie, nehme ich an, haben erstmal grundsätzliche Sympathie für den Vorschlag Steuern runter.
Also ich finde es immer interessant, wir kennen das eigentlich sonst nur von der CSU, die verspricht immer vor Wahlen Steuersenkungen, um nach Wahlen dann keine Steuern zu senken. Es ist doch so, diese Ampelregierung hat, seitdem sie regiert, keine Steuern erhöht.
Also sogar die Steuern gesenkt, relativ deutlich. Ne? Das Inflationsentlastungsgesetz hat die Einkommensteuern eigentlich durch die Bank ziemlich deutlich entlastet.
Ja, also deswegen der Vorwurf, die Steuern seien so hoch, ist aus der Union für mich schon ein bisschen merkwürdig, weil wir ein Niveau übernommen haben, was wir auf jeden Fall nicht erhöht haben und in einigen Punkten sogar gesenkt haben. Deswegen... Ja, Sie haben es angesprochen, das Wachstumschancengesetz sagt ja auch zum Beispiel schnellere Abschreibungen. Das bedeutet natürlich eine Liquiditätsverschiebung im Bundeshaushalt. Das muss man beachten. Und ich sage mal, 6 Milliarden ist ja nun auch nicht nix. Also ich finde, das ist ein guter Ansatz in einer Zeit, wo wir den Begriff Zeitenwende eben nicht nur auf die Bundeswehr beziehen müssen, sondern wir werden eine politisch-ökonomische Veränderung durchlaufen, die am Anfang sicherlich dazu führen wird, dass wir an einigen Stellen nicht mehr so wohlhabend sind, wie wir es vielleicht mal waren und Ausgaben machen konnten, die vielleicht jetzt nicht mehr möglich sind. Eine Bemerkung noch zum CDU-Vorschlag. Ich würde das nicht Papier nennen. Das war eine Twitter-Meldung, 5 Kacheln. Von Herrn Merz und von der Union. Das sollte dann am Montag angekündigt werden. Das hat meiner Meinung nach gar nicht mehr in der Parteizentrale stattgefunden. Und manche Sachen, Herr Wiener, finde ich einfach nur ärgerlich. Wenn da zum Beispiel steht, dass man die Grunderwerbssteuer senken soll. Ja, warum machen das die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern nicht? Das liegt in der Hand der Länder, das in einem Bundesprogramm vorzuschlagen, wo man in einigen Bundesländern in Verantwortung ist. Setzen Sie es doch zumindest da um, wo sie die Ministerpräsidentin oder Ministerpräsidenten stellen.
So wie in der letzten Legislaturperiode, als die FDP in NRW dabei war. Und das ist auch
nicht umgesetzt worden. Ja, wir haben uns da leider nicht durchgesetzt.
Meine Liste an andere, aber was auch zur Wahrheit gehört ist, von wegen keine Steuererhöhung, die kalte Progression. Also wir haben es mit einer sehr hohen Inflation zu tun. Die kalte Progression für das Jahr 2022, was eine echte Mehrbelastung für die Haushalte ist, die wurde eben nicht zurückgegeben von Herrn Lindner, sondern die Milliarden, die man hier zusätzlich eingenommen hat, für 2022 nicht.
Wir haben das genau durchgerechnet gegenüber, also 2021 bis 2023 für ganz viele Haushaltstypen und da ist es wirklich durch die Bank eine Entlastung in der Summe rausgekommen. Auch jenseits der
kalten Profession. Wenn Sie die ganzen anderen Dinge mit reinrechnen, wie Energiepauschalen und solche Dinge. Ich rede aber hier von der kalten Progression.
Und
Wir haben explizit im Gesetz nicht zurückgenommen worden, wie in den Jahren zuvor immer wieder geschehen, hat man für das Jahr eingenommen.
Wir kommen zu anderen Ergebnissen.
Ja, gut, wir haben das sehr, das bringt sehr, jetzt okay, nicht. Da kommen wir an dieser Stelle nicht weiter. Wir würden an dieser Stelle dann lieber noch mal einen Hörer ins Programm nehmen, Herr Jessen aus Hamburg. Guten Tag, Herr Jessen.
Ja, einen schönen guten Tag.
Ihre Meinung?
Also ich habe gelernt, Komplexitätsreduktion tut gut. Also ich komme gerade vor wie erstens ein Volkswirtschaftsseminar und zweitens, so habe ich das Gefühl, ich bin bei einer Diskussion im Wirtschaftsausschuss im Deutschen Bundestag.
Dann holen Sie uns mal wieder runter auf Normalflughöhe.
Ja, das ist sehr gut. Also ich habe in Ihrer Sendung von einem Journalisten etwas gehört, und zwar dieser Mann heißt Daniel Gossart. Das war am Sonntag, morgens um 7:15. Und zwar hat der gesprochen von der Entzündung der Seele, und damit, ist es ein Zitat von Stefan Zweig, und damit meinte er den Mittelstand. Also er meint, der Mittelstand baut, also der wird abgebaut, also der Mittelstand geht uns flöten. Warum? Ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler, aber er hat gesagt, Einkommensteuer beginnen bei einem Bruttoeinkommen, hoffentlich ist es richtig, von 1.500 Euro und der höchste Steuersatz beginnt bei 5.000 Euro, also der Einkommensteuersatz von 41%. Das heißt, man schröpft die Kuh maßlos eigentlich. Und wenn ich dem gegenüberstelle, so, das ist in aller Bescheidenheit, also wenn ich mir gucke, zum Beispiel so ein Konzern wie Amazon, der unsere Superinfrastruktur hier in Deutschland nutzt, der mit seinen ganzen Lieferwagen durch die Städte fährt und sich als Logistikunternehmen definiert, nicht die Einkommen zahlt, die er zahlen müsste, und nicht die Steuern zahlt, die er zahlen müsste. Und ich bin jetzt ganz bescheiden, ich zähle nicht alle auf, die das auch so tun, die also unsere Ausbildungs- oder unsere Fachkräfte oder unsere Arbeitskräfte nutzen, aber hier nichts dafür tun. Das ist der eine Punkt.
Um das direkt mal aufzunehmen. Also Ihr Punkt ist, um das nochmal so zu verdichten, Ihr Punkt ist, das Steuersystem in Deutschland ist ungerecht. Na, die arbeitende Bevölkerung wird über die Maßen geschröpft und die Großen, die lässt man laufen.
Nee, mein Punkt ist eigentlich der, dass wir einen Einkommensverlust haben seit 30 Jahren. Also wenn ich mal gucke, was war zu D-Mark-Zeiten mit meinem Geld möglich und was ist seit Euro-Zeiten möglich, wie weit ist da eigentlich das geschrumpft?
Also ein Reallohnverlust.
Wenn ich mal gucke, wie die Reallöhne schrumpfen, und das hat ja damit was zu tun. Früher gab es diese Deutschlandfirma, da war Siemens, Bosch, Mercedes, Deutsche Bank und Allianz und so, die waren alle zusammen in diesen Gremien vertreten und haben sich gegenseitig unterstützt. Und dann wurde unter Gerhard Schröder die Regulierung aufgebaut, gerade im Finanzsektor, aber auch in anderen vielen Sektoren. Dann gab es die Globalisierung, das heißt die Lieferketten, das heißt die Produktion wurde nach Indien, Bangladesch und China verlagert. Und das, was hier produzierendes Gewerbe war, vielleicht, das ist alles abgeflossen. Das sind ja auch handwerkliche Fähigkeiten, das sind auch Arbeitsplätze, das sind auch Einkommensmöglichkeiten. Also hier bleibt nicht viel übrig. Ja. Die Globalisierung läuft rund um uns herum, aber wir... Natürlich hat Deutschlands Wirtschaft maximal profitiert, ja, von.
Aber es kommt nicht an, ja? Es kommt nicht an.
Deutschland hat maximal profitiert, aber die Einkommen sind geschrumpft und die Renten sind geschrumpft.
Okay.
Und wenn ich dann immer höre, das Gejammer der Wirtschaft, dass hier alles zu teuer ist, Leute, fasst euch mal an die eigene Nase.
Herr Jessen, danke für diesen Hinweis. Wir werden das direkt aufnehmen und ich gebe das, glaube ich, als erstes mal an den Wirtschaftsprofessor. Herr Dolin, ist das tatsächlich der Kern des Pudels? In Deutschland sind die Löhne letztendlich zu niedrig und es profitieren die Falschen?
Ich glaube, man muss das hier auch ein bisschen differenzieren. In der Summe sind die Löhne, auch die Reallöhne und die verfügbaren Einkommen nicht gefallen. Also sie sind gestiegen. Die sind auch über die letzten, also seit der Wiedervereinigung, seit der Einführung des Euro, die letzten 20 Jahre, die sind gestiegen. Es gab eine Phase in den frühen 2000ern, wo das nicht so war, wo auch dann insbesondere die Menschen mit geringen Einkommen abgekoppelt worden sind. Das hat sich aber verbessert. Das hat sich insbesondere nach 2008/09 verbessert. Und man hackt ja immer so auf den Merkel-Jahren herum, aber da waren auch Jahre mit wirklich gutem Reallohnwachstum, auch für die breite Beschäftigtenzahl dabei. Zuletzt haben auch sogar die Einkommen am unteren Ende unter anderem durch die Mindestlohnerhöhung der Ampelkoalition ziemlich gut profitiert. Also ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen. Allerdings, was wir schon beobachten, ist, dass wir einige Konzerne haben, die einfach sich nicht ganz nach unseren gesellschaftlichen Regeln verhalten, die Schlupflöcher zur internationalen Steuerverlagerung benutzen, also die hier nicht dem Staatshaushalt ihren Anteil geben, die trotzdem die Infrastruktur nutzen, und natürlich auch die versuchen, Tarifverträge zu umgehen, untertariflich zu bezahlen und tatsächlich die Beschäftigten auszubeuten. Also das sind beides die beiden Seiten der Wahrheit. Also ich glaube, das Bild ist etwas differenzierter, als zu sagen, da ist nichts bei den Menschen hängen geblieben.
Okay. Herr Wiener, Sie wollten was sagen.
Ja, ich stimme dem zu, insbesondere was auch die Reallohnentwicklung angeht. Das waren eigentlich ganz gute Jahre. Wo ich wirklich auch zustimmen würde, ist, dass der Mittelstand in Deutschland über die Maßen belastet ist. Wir reden über Steuern, wir reden über Abgaben. Und ich wäre auch sehr dafür, dass man den Steuertarif gerade in dem Segment mal anpasst. Gerade da, wo, das wissen wir alle, wo die Steuern sehr schnell steigen, ja, mit auch vergleichsweise geringen Lohnzuwächsen. Ich meine, da müssen wir unbedingt ran, damit wir denjenigen, die in Deutschland eben auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft funktioniert, dass das gesellschaftliche Leben funktioniert, wieder etwas mehr von denen haben, dem haben, was sie ja auch selber erwirtschaften. Wir sind in Deutschland nach Belgien das Land im gesamten OECD-Bereich, das die Einkommen, die die Arbeitgeber zahlen, am zweithöchsten besteuern. Ja, wir sind Vize-Weltmeister in der Besteuerung. Und ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir da den Menschen etwas mehr von dem lassen, was sie mit ihrer Arbeit, mit ihrer Leistung erwirtschaften.
Man könnte ja dann beispielsweise wieder eine Vermögensteuer einführen oder eine Erbschaftssteuer und dafür Einkommen weniger stark besteuern, um das auszugleichen. Wir haben ja einen großen Sozialstaat, der ja gefüttert werden muss.
Naja, da bräuchten wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Sendung, Herr May. Es geht hier auch, wenn Sie Vermögensteuer sagen, wieder um eine Substanzsteuer, die unglaublich problematisch ist. Ja, Erfassung der Vermögen. Ja, klar, wenn Sie ein Konto haben, da haben Sie was liegen, das können Sie erfassen. Was machen Sie mit einem Bild, das jemand privat irgendwo hat, das den gleichen Wert hat? Also da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch schon Urteile zu gefällt. Ich glaube, das wissen wir inzwischen, die Vermögensteuer bringt nicht viel. Das ist nicht der Weg, den wir gehen.
Und die Erbschaftssteuer?
Ist sicher nochmal ein differenzierteres Bild, das man da anwenden muss, muss man genau überlegen. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass mit Erbschaftssteuern dann auch wieder eine Substanzbesteuerung vollzogen wird, die dann dazu führt, dass Unternehmen, gerade auch mittelständische Unternehmen, ihren Betrieb nicht mehr weiterführen können, auch übrigens in der Landwirtschaft. Also da muss man, Steuererhöhung ist immer schnell gesagt, aber das ist dann tatsächlich auch problematisch, wenn man die wirtschaftliche Substanz, die wir haben, auch schützen will.
Mhm, aber es ist ja Fakt, Herr Huben, die soziale Schere, egal wie groß der Sozialstaat in Deutschland ist, die geht immer weiter auf. Wird das nicht mehr und mehr auch zu einer, auch im Hinblick gerade auf die gesellschaftlichen Ränder und auch auf die Parteien an den Rändern, mehr und mehr tatsächlich auch zum Demokratieproblem in Deutschland? Wenn einfach dieses Gefühl sich in der Gesellschaft breit macht, meine Arbeit wird nicht so belohnt, wie sie eigentlich belohnt wird, und auf der anderen Seite sind da ganz viele Menschen, die machen sich die Taschen voll.
Also es gibt ja die Messung des sogenannten, oder ich glaube, Gini-Koeffizienten. Da hat sich in den letzten Jahren in Deutschland nicht sehr viel getan. Und dadurch, dass es häufig wiederholt wird, wird es deswegen auch nicht richtiger. Also die Gesellschaft geht nicht so auseinander, wie es gerne in der Debatte eingeführt wird. Wie gesagt, die Zahlen geben es nicht her. Erlauben Sie mir eine Bemerkung zur Erbschaftssteuer. Also wir beklagen uns erst in der Runde vorher darüber, dass alles so hoch besteuert wird. Und dann soll das, was alles über ein Leben verdient und zusammengetragen worden ist, was alles versteuert worden ist, dann nochmal versteuert werden. Da muss ich ehrlich sagen, kann ich dann die Debatte auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Die Frage ist doch eigentlich eher, wie schaffen wir es, dass Menschen wieder mehr in Arbeit kommen. Und ich glaube, wir kommen in eine Situation.
Ist das die Frage, wie Menschen mehr Menschen in Arbeit kommen, jetzt in Zeichen von Fachkräftemangel?
Ja, das ist ja
Rekordbeschäftigung.
Ja. Ja, aber Wohlstand werden wir nicht durch Sozialleistungen erwirtschaften können. Wohlstand können wir nur durch mehr Arbeit und mehr Produktion erlangen. Und deswegen ist meine Meinung immer die, wenn wir Wohlstand in Deutschland steigern wollen, müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben, vernünftig zu arbeiten und auch vernünftig zu verdienen. Und ich meine, der Mindestlohn ist angesprochen worden, der ist gestiegen, er wird jetzt wieder erhöht. Manche sagen, es ist zu wenig, andere sagen, es ist zu viel. Aber wir haben da eine Regelung gefunden, um zumindest nach unten hin ein Netz aufzuspannen.
Herr Dolin, stimmen Sie zu?
Das waren jetzt ganz viele Aspekte. Ich selber halte eine Erbschaftssteuer für gerecht und für sinnvoll, denn ich meine, warum soll jemand, der aus einer Familie kommt, nur weil er das Glück hat, dass die Eltern reich waren, nicht mehr arbeiten müssen? Das ist nicht anreizkompatibel. Und es ist auch nicht gerecht. Also von daher, da fände ich sinnvoll, dass man sich da dran setzt. Was das andere angeht, klar, man muss probieren, Menschen in Arbeit zu bringen. Wir haben ganz viele Menschen, auch mit Flüchtlingshintergrund, die in Deutschland noch nicht arbeiten. Da gibt es ganz verschiedene Hindernisse. Da muss man gucken, dass das besser wird. Und ansonsten, wir müssen den Sozialstand, Staat, denn der ist auch Teil unseres Wohlstandes, irgendwie finanzieren. Und da muss man eben gucken, wo es am besten funktioniert. Und Erbschaft und Vermögensteuer sind da gute Ansätze.
Bei einem Punkt würde ich Herrn Huben gerne ausdrücklich zustimmen wollen. Das ist die Verteilung der Einkommen, nachdem wir Steuern und Abgaben gezahlt haben. Ja, Sie haben ja den Gini-Koeffizienten genannt. Wenn man sich das im internationalen Vergleich ansieht, dann ist Deutschland tatsächlich ein Land, wo diese Einkommensverteilung sehr gerecht ist. Viel gerechter als in fast allen westlichen Industrieländern. Selbst der französische Ökonom Piketty hat das in seinem Buch so anerkannt. Und ich glaube, er steht nicht im Verdacht, jemand zu sein, der jetzt die knallharte wirtschaftliche Lehre verteidigt. Also Deutschland ist da besser als das, was immer kolportiert wird.
Einen letzten Punkt würde ich gerne noch machen, vielleicht einen abschließenden Punkt mit Blick auf die Uhr. Es wird ja immer so viel über den Staat geschimpft. Aber muss sich die deutsche Wirtschaft selbst nicht möglicherweise auch fragen lassen? Habt ihr euch zu lange auf Labeln wie Exportweltmeister und Hidden Champions etc. ausgeruht und dabei die Zukunft selbst ein wenig verschlafen? Stichwort Autoindustrie. Herr Wiener, Sie schütteln so mit dem Kopf, dass ich das direkt an Sie weitergebe. Herr Huben auch, aber
ja,
später.
Ja, nein, ich sehe das nicht so. Ich finde Wirtschaft verschlafen. Also ich habe viel mit Unternehmen zu tun. Ich bin auf der Hannover Messe. Ich gucke, was passiert. Entwicklung, gerade letzte Woche wieder bei einem Unternehmen, das unglaublich innovativ unterwegs ist. Also ich erlebe bei den Unternehmen eine unglaubliche Dynamik, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Und wir sind ja auch nicht ohne Grund Exportweltmeister geworden, sondern wir sind Exportweltmeister geworden, weil die Menschen gute Arbeit machen, aber auch, weil die Unternehmen innovativ waren. Gucken Sie sich die
Patente Waren.
Und auch im, zu einem
Stichwort großen Diesel, Verbrenner, Elektro.
Ja gut, der Diesel war, das gehört auch zur Wahrheit, war eine Technologie, die ihresgleichen gesucht hat weltweit. Und dass wir die jetzt so ohne weiteres abschreiben und verbieten, ja, da gibt es auch durchaus andere Stimmen. Ja, ich habe mit einem Amerikaner gesprochen aus dem Repräsentantenhaus, habe ich auch gefragt, verbieten Sie auch den Diesel? Seine Antwort war, hell no. Ja, also auf keinen Fall. Also da muss man auch, ja. Ich bleibe dabei, wenn wir überhaupt eine Chance haben, aus dieser Krise rauszukommen, dann brauchen wir die Innovation der Unternehmen. Wir können als Staat nur gute Rahmenbedingungen bieten, aber die Unternehmen werden dafür sorgen, dass wir dann auch aus dieser Krise mit Innovation rauskommen.
Und Herr Huben, weil Sie die ganze Zeit zustimmend genickt haben, gebe ich das Schlusswort jetzt Herrn Dulin in Berlin.
Zustimmend genickt.
Ich habe es so interpretiert. Herr Dulin hat das Schlusswort.
Na, also ich glaube, die Wirtschaft und auch die Manager haben eine Verantwortung, der sie nicht immer nachgekommen sind. Also was bei Lieferketten passiert ist, was auch bei der Abhängigkeit vom russischen Gas passiert ist, das sind ja nicht nur politische Entscheidungen, sondern da haben auch durchaus Manager, Managerinnen in Unternehmen ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und ich finde, in der Transformation kann man auch von denen verlangen, dass sie da ein bisschen mehr liefern.
Das war kontrovers, unsere Diskussion am Montagvormittag. Inflation und Nullwachstum. Wie kommt Deutschland aus der Krise? Ich denke, das haben wir jetzt hinreichend geklärt. Mit Sebastian Dulin, Ökonom, Reinhard Huben, FDP-Bundestagsabgeordneter und Klaus Wiener, CDU-Bundestagsabgeordneter. Mein Name ist Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.